Stell dir einmal vor, du bist in einem Gerichtssaal. Ich denke, man kann es sehen. Stell dir einmal vor, du bist diese Person da mit dem blauen Oberteil. Du bist beschuldigt oder du wirst beschuldigt, etwas getan zu haben. Es wird viel geredet. Es wird viel geredet auf der Suche nach der Wahrheit, auf der Suche nach dem, was ist wirklich passiert. Es wird viel geredet, um Licht ins Dunkel zu bringen, wie man das so sagt. Und dann ziehen sich die Richter zurück. Es wird nach einem Urteil gesucht, es wird ein Urteil gefunden und du wartest auf das Urteil. Dann kommen alle wieder rein und dann gibt es den Urteilsspruch. Er wird verlesen. Dort steht, bezogen auf dich: Der Angeklagte ist schuldig des versuchten Totschlags in Tateinheit mit versuchter vorsätzlicher Körperverletzung und mit Beleidigung. Er wird deswegen zur Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 2 Monaten verurteilt. Welche Konsequenz hat dieses Urteil für dich, für dein Leben? Es hat sehr große Auswirkungen, also zumindest mal für die nächsten 3 Jahre und 2 Monate. Es wird dein Leben verändern, das, was dort gesagt wurde. Es hat dramatische Konsequenzen. Jetzt stellt euch einmal etwas anderes vor und ich sage euch nur einen Satz. Ja, ich will. Wo sind wir? Am Heiraten. Genau. Oder ja, mit Gottes Hilfe. Eine ganz andere Szene, aber auch Worte, die gesprochen werden. Und welche Konsequenzen haben diese Worte? Für welchen Zeitraum? Für immer. Für das ganze Leben, zumindest hier auf dieser Erde. Bis der Tod euch scheidet. Nächste Szene. Vergib mir. Sei mir Sünder gnädig. Hat das Konsequenzen? Für welchen Zeitraum? Für die Ewigkeit. Genau. Auch in der Geschichte der Menschheit wurden Worte gesprochen, die wirklich Auswirkungen haben. Worte, die geprägt haben. Ich nenne euch jetzt einfach einen Namen und ihr sagt, was die Person gesagt hat. Okay? Barack Obama. Genau. Nicht Yes Weekend, sondern Yes We Can. Ne? Genau. Yes We Can. Ja, wir können das oder wir schaffen das. Das war im Zusammenhang mit einer Rede über den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Oder ein anderer Sprecher, spreche ich vielleicht nicht richtig aus, Martin Luther King. I have a dream. Ich habe einen Traum. Und das war bei einer Rede 1963, da hat er gesagt, ich habe einen Traum, dass irgendwann mal die Farbe der Menschen nicht das entscheidende Kriterium über das Zusammenleben für das Zusammenleben ist. Also es ging um Rassentrennung in seiner Rede. Und jetzt vielleicht unsere ehemalige Bundeskanzlerin, was hat die gesagt? Kann man so hinstellen. Wir schaffen das, genau. Das war 2015 im August im Rahmen der Flüchtlingskrise. Und es ist interessant, dass ich euch Namen sage und ihr darauf, euch kommt es im Sinn, was diese Personen gesagt haben. Und all diese Worte, die diese Personen gesprochen haben, die hatten Auswirkungen auf die Entwicklung der Völker, auf Entscheidungen von Nationen, auf Entwicklungen von Völkern. Und man muss sagen, und wir erleben das auch immer wieder, es gibt Präsidenten, die ihre Worte nutzen, um auch Menschen zu steuern mit sehr viel Macht. Worte haben Macht. Worte können ganze Völker und ganze Nationen lenken und auch langfristig prägen. Worte können tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen, so wie wir das in diesen ersten 3 persönlichen Beispielen sehen konnten. Und wisst ihr, wir haben das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist immer aktuell. Und ich predige ja durch den Jakobusbrief. Und heute geht es in dem Jakobusbrief um die Zunge. Es geht um die Zunge und um welche Worte unsere Zunge ausspricht. Ich bin jetzt kein Mediziner und kein Biologe. Und doch weiß ich, dass die Zunge ein extrem beweglicher Muskel ist. Also den kann man gefühlt in alle Richtungen bewegen oder sogar ein Muskelpaket. Es sind irgendwie 9 oder 10 Muskeln, die sich dort vereinen. Ich weiß es nicht so genau, da kann man mich gerne korrigieren. Aber die Zunge brauchst du, um sprechen zu können. Und als ich meine Predigt vorbereitet habe, saß ich auf dem Stuhl und ich dachte, ich versuche mal, meine Zunge festzuhalten und zu reden. Habt ihr das schon mal versucht? Also das müsst ihr jetzt nicht machen, sonst hört sich das gleich alles ein bisschen komisch an. Aber versucht das mal heute, am besten vor dem Mittagessen, dass ihr eure Zunge festhaltet und versucht zu reden. Ja? Und die Zunge darf sich kein Stück bewegen. Ja, ich habe das gemacht, da war ich alleine in dem Zimmer, deswegen war das okay. Ich möchte mit euch aus dem Jakobusbrief lesen und vielleicht noch einmal zum Auffrischen. Der Jakobusbrief wurde geschrieben von Jakobus, das ist ein Halbbruder von Jesus und er war einer der Leiter in der Gemeinde in Jerusalem. Und dieser Brief wurde ungefähr 11 bis 16 Jahre geschrieben, nachdem Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Seine Geschwister sind ihm erstmal nicht nachgefolgt, nachher sind sie umgekehrt. Und er schreibt diesen Brief ungefähr 44 bis 49 nach Christus. Und er schreibt diesen Brief an verstreute Christen, die aufgrund von Verfolgung fliehen mussten und sich verstreut haben. Und weil sie Christen geworden sind, weil sie vom Judentum umgekehrt sind zum Christentum, wurden sie stark verfolgt. Deswegen sind sie aus Jerusalem geflohen. Und wenn jemand sagt, es gibt keine praktischen, also so wirklich Sachen, die man packen kann in der Bibel, es ist oft sehr viel Theorie, der kann gerne den Jakobusbrief lesen. Es ist ein sehr praktischer Brief. Und der Jakobusbrief beschreibt die Auswirkungen unserer Rechtfertigung vor Gott durch Jesus Christus in unserem Leben. Also wenn ich Jesus in mein Leben, wenn ich Bürger werde des Himmels, wenn ich diesen Pass habe, dass ich mein Bürgerrecht im Himmel ist, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. Dann hat das Auswirkungen schon heute. Und das ist das, worum es im Jakobusbrief geht, um wirksamen Glauben. Und wir haben schon einige Dinge durchgesprochen in dem Jakobusbrief, zum Beispiel, wie reagiere ich als Kind Gottes in Leid oder wie in Versuchung? Wie ist meine Reaktion, wenn Gottes Wort zu mir spricht? Wenn ich in den Spiegel schaue, gehe ich weg und vergesse, wie ich aussehe oder verändere ich mich oder lasse mich von Gott verändern? Oder wie wirkt sich meine Beziehung zu Gott im Bereich der Nächstenliebe aus? Und wie wird mein Glaube in der Tat sichtbar? Und heute gehen wir in dem Jakobusbrief weiter und heute möchten wir über die Zunge sprechen oder vielleicht auch über deine Worte, über meine Worte oder vielleicht auch über unser Mundwerk, wie man das so sagt. Und dazu möchte ich mit euch Jakobus 3, die Verse 1 bis 12 lesen. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, denn Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge, ein kleines Glied, rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere, wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Soweit der Text. Vielleicht an der Stelle ganz kurz eine Produktwerbung. Wir haben vor Jahren mal ein Musical gemacht als Jugend. Das gibt es irgendwo auf CD. Da könnt ihr mal nachrecherchieren, da ging es genau um das Thema. Aber zurück zu Jakobus. Zu Beginn dieses Abschnitts, in dem ersten Vers, da spricht Jakobus eine Warnung aus. Und er sagt ganz zu Beginn, werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Also eilt nicht zu sehr, Lehrer zu werden. Oder werdet nicht zu viel Lehrer. Warum spricht er das aus? Welche Eigenschaften hat ein Lehrer? Also zumindest in Bezug auf meine Schulzeit weiß ich, dass ein Lehrer sagen kann, wo es lang geht. Er gibt den Unterrichtsstoff vor, er gibt das Tempo vor, orientiert sich da natürlich an den Schülern. Aber ein Lehrer kann sagen, wo es lang geht. Ein Lehrer ist jemand, der andere belehrt. Und deswegen trägt er umso größere Verantwortung. Er trägt Verantwortung dafür, das Gesagte selber auszuführen. Wenn ein Lehrer etwas unterrichtet, was er selber nicht versteht oder auch umsetzt, dann ist er nicht glaubwürdig. Und als Lehrer wirst du an dem gemessen, was du sagst. In der Schule, aber auch in der Gemeinde. Jakobus ist hier nicht generell gegen Lehrer oder gegen Lehrende. Nein, er möchte hier durch seine Warnung nur auf die Verantwortung hinweisen, die jemand hat, der als Lehrer dient oder als Lehrer eingesetzt wird. Jemand, der lehrt, der redet viel. Und ich sage mal jetzt im Gottesdienst, wenn jemand eine Predigt hält, redet er auch viel mehr als ihr. Zumindest ist das die Hoffnung erstmal. Und wenn ich mehr rede, stehe ich in größerer Gefahr, die Zunge unkontrolliert zu nutzen. Je mehr ich rede, desto größer ist die Gefahr. Und in den Versen danach geht Jakobus im Allgemeinen auf die Zunge ein. In den Versen danach geht es nicht nur um die Lehrer, nein, es geht auch um dich und um mich. Und Jakobus nutzt diesen Abschnitt dafür, um uns davor zu warnen oder um uns aufzuzeigen, wie viel Kraft die Zunge hat. Und er warnt uns auch davor, diese Kraft zu unterschätzen. Und ich weiß nicht, wie das vielleicht mal bei euch war, aber wenn ihr jemandem etwas erklären wollt, dann erklärt ihr das dem mit einem Beispiel. Und dann guckt der andere euch an und sagt, hä? Ja, dann versucht man das mit einem anderen Beispiel. Dann hat er es immer noch nicht verstanden. Dann versucht man das mit einem dritten Beispiel. Wenn er es nicht verstanden hat, dann ruft man jemanden dazu und sagt, kannst du das dem mal erklären? Irgendwie checkt er das nicht. Und als ich mir diese Stelle mehrfach durchgelesen habe, da dachte ich mir so, Jakobus benutzt hier 5 Vergleiche, um uns die Kraft der Zunge zu erklären. So nach dem Motto, ich hoffe, ihr versteht das wirklich. Also ich hoffe, ihr versteht, wie viel Power, wie viel Kraft dieses Muskelbündel, was bei euch zwischen Unter- und Oberkiefer liegt, wie viel Kraft dieses Muskelbündel hat. Und er gibt so viele Beispiele, dass man am Ende denkt, und jetzt musst du es doch verstanden haben. Und ich möchte das in 3 Punkten aufteilen. Zu einem, über die Kraft der Zunge möchte ich reden. Das zweite ist das Widersprüchliche oder das Unnatürliche in der Zunge. Und als drittes die Frage Kapitulation vor der Zunge. Und wir fangen mit dem ersten an. Jakobus will die Kraft der Zunge und die Auswirkungen ihres richtigen wie verkehrten Gebrauchs anhand von Beispielen aufzeigen. Und es ist interessant, dass er in Vers 2 sagt, du zügelst dein Leib, indem du deine Zunge zügelst. Ganz oft versuchen wir, unseren Leib zu zügeln und als letztes unsere Zunge, andersherum wäre es richtig. Und im Vergleich zu unserem gesamten Körper ist die Zunge sehr klein und sehr leicht. Und ich möchte mit euch bei den Beispielen einsteigen. Und er bringt 5 Beispiele mit. Und das erste Beispiel, was wir lesen, ist in Vers 3. Dort steht, siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Man kennt das, Pferde im Zaum halten. Das heißt nicht Pferde im Zaun halten, sondern Pferde im Zaum halten. Es nennt sich Trense oder Trensenzaum. Und das ist im Endeffekt, die Trense ist das ganze Geschirr. Also ich bin kein Reiter, ja, aber es ist das, was ich mir angeeignet habe, wissen. Trense ist das ganze Geschirr, was man so über den Kopf legt, oder das Trensenzaum. Und im Endeffekt, das, was dieses Pferd lenkt, ist das, was man diesem Pferd in den Mund legt. Ihr seht, am Pferd, am Rand ist so ein Kreis und auf der anderen Seite ist derselbe Kreis und in der Mitte ist dieses Metallstück. Und dieses Metallstück legt man dem Pferd ins Maul und mit diesem Metallstück, also mit dem Ziehen an diesem Metallstück, lenken wir dieses Pferd. Und dieses kleine Metallstück da, das wiegt ein paar Gramm. Ja, das ist wirklich nicht schwer. Und Pferde wiegen so, ein Pony ist leichter, aber so ein normales Hauspferd wiegt irgendwo zwischen 600 und 900 Kilogramm. Und du hast dieses ganz leichte kleine Ding, damit du dieses schwere Pferd lenken kannst. Du kannst das ganze Pferd mit diesem Ding gefügig machen und du kannst es führen, wohin du es haben möchtest. Der große Leib des Pferdes ist wegen des kleinen Gebisses, das es im Maul hat, ganz in deiner Gewalt. Also dieses Mundstück gibt dir Gewalt über das Pferd. Und durch dieses kleine Mundstück liegt es in der Hand des Reiters, wohin das Pferd geht und was das Pferd tut. Ja. Das zweite Beispiel, was er aufzeigt, ist, siehe auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, sie treiben. Moment. Siehe auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. Das Steuerruder ist im Vergleich zum Schiff sehr klein. Und im Vergleich zum Schiff auch sehr leicht. Das ist, wenn ihr schon mal Tretboot gefahren seid, dann seht ihr das hinten, das sind diese kleinen Klappen, womit man das Tretboot dorthin lenkt, wo man möchte. Und das Steuerruder ist der Grund, dass das Schiff nicht von Wind und Wellen einfach hin und her geschmissen wird, sondern dass es seinen Kurs halten kann. Und dort auf dem Bild seht ihr das Schiff, das heißt Queen Elizabeth. Und dieses Schiff ist ungefähr 84.000 Tonnen schwer. 84.000 Tonnen. Und das Steuerruder hat ein Gewicht von 140 Tonnen. 140 Tonnen ist immer noch mega viel. Ja? Aber im Vergleich zum Gesamtgewicht des Schiffes sind das 0,17%. Wer mit Prozent nichts anfangen kann, das ist dieses gesamte Schiff ist ungefähr 600 Mal schwerer als dieses kleine Steuerruder. Und trotzdem hält dieses Steuerruder das gesamte Schiff an dem Ort, an welchem der Steuermann es will. Das heißt, der Steuermann setzt seinen Willen für dieses Schiff mit dem Steuerruder um. Es liegt in der Hand des Steuermanns. Über dieses Steuerruder kann der Kapitän den Kurs bestimmen, welches das Schiff nimmt. Das dritte Beispiel ist in Vers 5 und in Vers 6. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Hier dieses Beispiel ist nicht mehr für eine Zunge, die kraftvoll und positiv ist, sondern hier geht es um kraftvoll und negativ. Die Zunge ist wie ein kleiner Zündfunken, welcher einen verheerenden Brand verursachen kann. Die Zunge ist wie ein kleines Streichholz, welches einen ganzen Wald vernichten kann. Und wenn wir einfach in die Geschichte der Menschheit gehen, dann werden wir einfach nachlesen können, dass ganze Städte niedergebrannt sind, weil vielleicht eine kleine Laterne umgefallen ist, weil eine Kerze umgefallen ist. Wir haben jetzt vor, ich weiß gar nicht, 2 Jahren, als es in Gummersbach über 3 Tage, glaube ich, gebrannt hat oder 2 Tage, war es auch jemand, der den Stummel einer noch glimmenden Zigarette weggeschmissen hat. Und der ganze Wald war in Brand. Und so ein Brand, verursacht durch einen kleinen glühenden Zigarettenstummel oder durch ein kleines Streichholz, kann dazu führen, dass Lebensgrundlagen von Menschen und Tieren verloren gehen, dass Häuser abbrennen oder ganze Städte zerstört werden. Und ich habe mir so die Frage gestellt, unsere Zunge hat sehr viel Kraft und hier steht, unsere Zunge ist ein Feuer. Ja? Unsere Zunge hat mega viel Kraft. Wie viele Brände wurden schon durch deine Zunge gelegt, indem du kleine Zündfunken verteilt hast? Vielleicht habe ich irgendwo eine Vermutung geäußert oder vielleicht auch nur eine pauschale Anschuldigung in den Raum gestellt. Und damit kannst du schon das Leben deines Nächsten ruinieren. Man kann mit seinen Worten die Lebensgrundlage unseres Nächsten völlig verbrennen lassen. Die Aussage, das, was wir gesagt haben, muss noch nicht einmal stimmen. Liebe, Vertrauen und Frieden. All das kann durch Worte, durch unsere Zunge zerstört werden. Eine Ehe, da wo man gesagt hat, ja, ich will. Eine Ehe kann durch Worte zerstört werden. Familien können durch Worte auseinandergerissen werden. Und hier steht eine Welt voller Ungerechtigkeit. Das ist so, wie wenn wir sagen, es ist eine lieblose Welt. Ja? Und hier die Zunge ist eine Welt voller Ungerechtigkeit. Das heißt, die Zunge hat ein ganzes Repertoire an Ungerechtigkeiten auf Lager, die du über deine Zunge weitergeben kannst. Und diese Zunge kann dein ganzes Leben in Brand stecken. Und hier steht sogar, dass sie wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Das heißt, dass der Teufel selbst dieses Organ in deinem Mund nutzt und nutzen kann, um dich und dein Umfeld zu zerstören. Das 4. Beispiel, da geht er auf die wilden Tiere ein, in Vers 7. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Menschen machen sich Tiere gefügig. Die Menschen machen es so, dass die Tiere denen gehorsam sind. Hier sind nur 2 Bilder von einem Löwen, der dem Dompteur einen Kuss gibt oder vielleicht von einem Elefanten, der für den Menschen die Baumstämme aus dem Urwald schleppt. Und Robert Lee drückt das so aus: Was hat der Mensch mit den großen Elefanten gemacht? Er ist in ihre Reviere im Dschungel eingedrungen, hat sie gefangen und sie gelehrt, und zwar sehr viele von ihnen. Sie mussten Holz tragen, schwer beladene Wagen schieben und viele andere Arten von Arbeiten verrichten. Was hat sie gefangen, sie gelehrt und sie zu einem Spiel? Was hat der Mensch mit den vielen grünäugigen Bengaltigern gemacht? Er hat sie gefangen, sie gelehrt und sie zu einem Spielgefährten gemacht. Was hat er mit den wilden, starken afrikanischen Löwen getan? Er hat viele von ihnen gefangen und ihnen beigebracht, durch Feuerreifen zu springen, auf Pferden zu reiten, auf hohen Hockern zu sitzen, Fleisch trotz Hunger nicht anzutasten, sich zu legen, wieder aufzustehen, zu laufen und zu brüllen. Das alles geschah, wenn Menschen es befahlen oder wenn die Peitsche knallte. Ja, ich sah vor vielen Jahren in einem Zirkus einen Löwen, der sein riesiges, gefährliches Maul aufsperrte, während sein Dompteur seinen Kopf länger als 1 Minute in dieses Maul legte, ohne dass ihm das Geringste geschah. Was hat der Mensch mit der mächtigen Boa gemacht, mit der Phytonschlange? Man braucht nur in den Zirkus zu gehen. Dort winden sich Frauen, deren Zierlichkeit der Zartheit von Blumen gleicht, diese furchterregenden Tiere ohne Scheu um den Körper. Das heißt, die Tiere können noch so wild sein. Und trotzdem geht der Mensch hin und zähmt diese Tiere. Er bringt sie unter Kontrolle. Und wenn wir zum Vergleich unsere Zunge sehen und wenn wir vielleicht einfach an die vergangene Woche denken, vergangenen Monat, an das vergangene Jahr, wenn bei uns das nicht der Fall gewesen ist, dann lass uns an unsere Kollegen denken. Wir kriegen unsere Zunge nicht in den Griff. Wir scheitern oft daran, unsere Zunge zu kontrollieren, bringen es aber fertig, Tiere zu dressieren. Und als fünftes und letztes Beispiel, das ist in Vers 8, der zweite Teil, dort steht das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Das Übel voll tödlichen Giftes. Und im Urtext steht hier für Übel steht das Böse. Also das Böse voll tödlichen Giftes. Und es ist interessant, was Jakobus hier mit der Zunge macht. Jakobus geht hin und personifiziert die Zunge als das Böse. Ja, er sagt, die Zunge ist das Böse. Sie ist voll tödlichen Giftes. Und das Böse, was bei uns in dem Mund ist, das ist imstande zu töten. Jakobus setzt den vollen Einsatz daran, dir und mir zu beschreiben, welche Kraft unsere Zunge hat. Und in der Bibel lesen wir, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Nachzulesen in Sprüche 18, Vers 21. Vielleicht hast du schon einmal die Kraft der Zunge, die Kraft deiner Worte in deinem Leben verspürt. Vielleicht hast du schon einmal ein Feuer entzündet mit Klatsch und Tratsch, indem du es verbreitet hast. Vielleicht hast du schon einmal Gift versprüht. Oder vielleicht hast du schon einmal die vernichtenden Worte eines anderen in deinem Leben verspürt. Vielleicht hast du aber auch schon einmal im Streit keinen Zündfunken geworfen, sondern vielleicht im Zorn und im Streit einen ganzen Bunsenbrenner laufen lassen. Vielleicht hast du versucht, dich zu rächen mit deinen Worten. Unterschätze niemals die Kraft deiner Worte. Deine Worte haben mega viel Kraft, so wie Jakobus es hier beschreibt. Und achte darauf, wie du diese Kraft in deinem Alltag einsetzt. Im Zweiten möchte ich auf das Widersprüchliche der Zunge eingehen. Dass die Zunge etwas an sich hat, was abnormal ist. Etwas, was widersprüchlich ist. Und dazu lesen wir Vers 9 und 10. Dort steht, mit ihr, mit dieser Zunge, loben wir Gott, den Vater. Und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Diese Verse beschreiben dein und mein Verhalten. Es ist interessant, dass wir dasselbe Organ dazu nutzen können, Menschen zu ermutigen, Menschen Hoffnung zu geben, Menschen Freude weiterzugeben, Menschen aufzurichten. Und gleichzeitig können wir es dazu nutzen, Menschen zu entmutigen, Menschen zu beschimpfen, Menschen zu vernichten, Menschen zu töten. Wir können hier in diesem Gottesdienst die drei Lieder, die wir gesungen haben, mit voller Kehle mitsingen. Wir können Gott verherrlichen, wir können danach sogar ein Gebet sprechen. Und schon auf dem Heimweg, wenn wir im Auto sind, zerreißen wir mit unserer Zunge unseren Nächsten, den wir vielleicht hier gesehen haben. Wir zerreißen unseren Nächsten. Wir zerreißen mit unserer Zunge einen Menschen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Und zwar mit demselben Mund, mit derselben Zunge. Und Jakobus schreibt hier und sagt, das soll nicht so sein. Das soll nicht so sein. Es ist möglich, aber es soll nicht so sein. Und dass Segen und Fluch aus demselben Mund kommen, das ist paradox. Das ist widersprüchlich, das ist unlogisch. Und eigentlich ist es absurd. In der Natur finden wir das nicht. Und das ist in den nächsten zwei Versen. Dort steht, sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch meine Brüder einen Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Geht das? Jakobus fordert uns auf, hier einmal selber nachzudenken. Jakobus sagt zu dir, wenn du an eine Wasserquelle gehst und dort dein Trinkgefäß reinhältst und daraus trinkst und es ist süß und du dasselbe nochmal tust, wird es dann salzig? Funktioniert das? Habt ihr das schon mal erlebt? Oder wenn du einen Feigenbaum pflanzt, kommt dann als Frucht, kommen dann die Oliven? Oder sind an einem Weinstock Feigen? Es ist unmöglich. Es ist in der Natur unmöglich, dass entgegengesetzte Dinge aus der gleichen Quelle kommen. Und unsere Zunge bildet hier eine Ausnahme von dieser allgemeinen und eigentlich selbstverständlichen Regel. Unsere Zunge kann in den einen Moment geistliche Dinge sagen und im nächsten Moment fleischliche. Mit der Zunge bist du dazu fähig, in den einen Moment süße Worte zu reden, ein Wort, das angenehm ist, ein Wort, das wohltut. Und schon in dem nächsten Augenblick kannst du ein bitteres Wort von dir geben, was vielleicht Verbitterung zum Ausdruck bringen soll. Und ich habe mich gefragt, wie oft verwende ich meine Zunge widersprüchlich? Wie oft ist die Verwendung meiner Worte absurd, paradox und eigentlich total unlogisch? Wie haben deine Worte vielleicht schon einmal Gott verherrlicht und deinen Nächsten, den Gott geschaffen hat, niedergemacht? Und das ist ein Kontrast, der hier aufgezeigt wird, der nicht normal ist, zu dem unsere Zunge aber fähig ist. Und ich möchte zum dritten Punkt kommen, Kapitulation vor der Zunge. Unsere Zunge ist sehr kraftvoll und unsere Zunge ist widersprüchlich, was eigentlich nicht normal ist. Und dann stellt sich die Frage, ob unsere Zunge jetzt entfesselt und unzähmbar ist. Haben wir eine Chance, über unsere Zunge irgendwie da Gewalt drüber zu bekommen? Haben wir irgendwie eine Chance, unsere Zunge zu zügeln? Gibt es so ein kleines Metallstück, was wir einsetzen können, ja, damit wir nicht mehr das sagen, was wir nicht wollen? Und wir lesen dazu einfach mal Vers 2. Okay, habe ich jetzt nicht. Wir lesen dazu einfach mal Vers 2, in Jakobus 3, Vers 2, dort steht, denn wir alle verfehlen uns vielfach, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann fähig, auch den ganzen Leib in Zaum zu halten. Und in Vers 8, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Wie viel Hoffnung habt ihr, eure Zunge bezwingen zu können? Die Zunge kann kein Mensch bezwingen. Hier steht, wir verfehlen uns vielfach. Du und ich, wir machen viele Fehler. Wir können uns nicht davon freisprechen, dass wir fehlerfrei übers Wasser laufen oder dass man so einen Heiligenschein auf dem Kopf hat und nichts verkehrt und nichts falsch macht. Hier steht in Vers 2, wir verfehlen uns vielfach. Das müssen wir uns eingestehen. Ja? Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, das heißt, wenn jemand von uns seine Zunge im Griff hat, dann hat er auch die Fähigkeit, seinen ganzen Körper zu kontrollieren. Dann ist er ein vollkommener Mann, steht hier. Das heißt, unsere Zunge oder das Zügeln unserer Zunge ist der Maßstab für unsere Vollkommenheit. Und ich habe mir so überlegt, das ist tatsächlich so. Wer von euch kennt einen Typen oder einen Menschen, der ein Schläger ist, ja, der klaut und stiehlt und ganz boshaftig ist, der aber seine Zunge immer im Griff hat? Der genau weiß, wann er was zu sagen hat. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass du einen Schläger kennst, der seine Zunge unter Kontrolle hat, ist wesentlich geringer, als du jemanden kennst, der seine Worte mit Bedacht wählt, aber ein Schläger ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der seine Worte mit Bedacht wählt, der aufpasst, was er sagt, der aufpasst, dass er seine Zunge nicht als Feuer genutzt wird, die die Lebensgrundlage des anderen vernichtet, jemand, der darauf achtet, der wird sehr wahrscheinlich kein Schläger sein und kein Dieb. Aber in Vers 8 haben wir gelesen, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Kein Mensch. Gefühlt ist das hoffnungslos. Wie sollen wir vorgehen? Sollen wir kapitulieren? Und wir haben ja den Jakobusbrief von Anfang an durchgelesen. Und in Vers 26 steht, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Also du kannst mega fromm sein, kannst gefühlt alles richtig machen, aber wenn du deine Zunge nicht im Zaum hältst, wenn du deine Zunge nicht unter Kontrolle hast, ist deine Frömmigkeit wertlos, hat keinen Wert. Es ist ziemlich hart. Es ist ziemlich hart, was Jakobus hier von sich gibt, und deswegen sage ich, der Brief ist sehr direkt und sehr praktisch. Aber es ist die Wahrheit. Warum? Es steht im Wort Gottes. Und ich möchte mal euch ein Beispiel erzählen von Spurgeon. Spurgeon war Prediger und Seelsorger einer großen Baptistenkirche in London. Und er hatte in seiner Gemeinde eine Frau, die durch ihre Geschwätzigkeit und ihre Kritiksucht schon für sehr viel Unruhe in dieser Gemeinde gesorgt hatte. Und eines Tages kam sie nach einer Predigt von Spurgeon zu ihm und verlangte von ihm eine Schere. Herr Prediger, sagte sie, Ihre Krawatte ist zu lang. Es ziemt sich nicht für einen Geistlichen, eine so auffällige Krawatte zu tragen. Darf ich abschneiden, was zu lang ist? Natürlich dürfen Sie das, antwortete Spurgeon und ließ es ruhig geschehen, dass ihm die unverschämte Frau einen Teil von seiner Krawatte abschnitt. Dann aber sagte er, und nun, liebe Frau XY, jetzt, wo meine Halsbinde auf das richtige Maß zugeschnitten ist, darf ich nun auch bei Ihnen abschneiden, was zu lang ist? Die Frau konnte wohl oder übel nicht anders, als zu sagen, jawohl, weil das hatte er gerade ja auch gesagt. So geben Sie mir bitte einmal die Schere und dann strecken Sie Ihre Zunge heraus, damit ich abschneide, was zu lang ist. Ich fand das Beispiel sehr gut. Und auf der anderen Seite ist das nicht die Lösung. Weil wir haben das Problem, dass wir in der Bibel lesen, dass kein Mensch kann die Zunge bezwingen. Ja, und auf der anderen Seite sind wir aufgefordert, sie zu bezwingen. Und eine Lösung wäre, die Zunge abzuschneiden. Auf der anderen Seite, das könnt ihr nachher ausprobieren, wenn ihr eure Zunge festhält, haltet zu Hause, wird es nicht zielführend sein. Es hilft natürlich nicht. Nein, wir müssen an die Wurzel. Wir müssen an die Quelle. Wir müssen dahin, wo das, was die Zunge wiedergibt, gebildet und geformt wird. Und in der Bibel lesen wir, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das ist in Lukas 6, 45. Die Quelle des Bösen, der Verunreinigung und des Giftes, was deine Zunge versprüht, ist dein Herz. Aus deinem Mund, von deiner Zunge, sprudelt nur das heraus, wovon du erfüllt bist. Ob es salziges Wasser ist oder ob es süßes Wasser ist. Das, was die Quelle in dir herausgibt, das gibt deine Zunge weiter. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Wenn der Mensch diese Zunge nicht bezwingen kann, wer kann sie dann bezwingen? Es ist alleine Gott. Überlass Gott die Herrschaft in deinem Herz, dann hat er auch die Herrschaft über deine Worte. Und im Psalm 51, das finde ich sehr interessant, das ist mir vorher nicht aufgefallen, Psalm 51, da geht es auch um unsere Worte, aber vorher geht es um das Herz. Und in Psalm 51, Vers 12 und 17, also erstmal Vers 12, da sagt, schreibt David, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz. David möchte, dass Gott sein Herz reinigt. Und dann ist es interessant, dass 5 Verse weiter sagt David, Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund Feuerfunken sprüht. Nein, sondern damit mein Mund dein Lob verkündige. Und ich fand die Reihenfolge interessant. Wir brauchen ein reines Herz. Wir brauchen ein gereinigtes Herz, damit wir mit unserer Zunge, mit unserem Mund das weitergeben können, was Gott möchte. David bittet, erst das reine Herz, dann der Lob Gottes. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Matthäus 15, 18. Was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Das heißt, die Worte, die bei uns auf der Lippe sind, die Worte, die mein Mund bildet, das, was ich weitergebe, kommt aus meinem Herzen. Und es ist interessant, dass die ersten beiden Beispiele, die Jakobus verwendet, da geht es ja einmal um das Pferd und einmal um das Schiff. Um das Pferd, um das Zaumzeug und um das Steuerruder. Und es ist interessant, dass es bei beiden Beispielen jemanden gibt, der damit das Pferd oder damit das Schiff lenkt. Es gibt jemanden, der die Zügel in der Hand hält. Es gibt jemanden, der das Steuerrad, genau, der das Steuerrad in seinen Händen hält und damit das ganze Schiff lenkt. Und wir haben gelesen, wohin die Absicht des Steuermanns will. Das heißt, wenn wir diese Zügel abgeben, wenn wir unsere Zunge dem richtigen Steuermann geben, dann wird er es dahin lenken, wohin er will. Und ich habe mich gefragt, wenn Gott mein Steuermann ist, welchen Willen hat er denn? Und das lesen wir auch in der Bibel, denn das ist der Wille Gottes, was? Eure Heiligung, richtig. 1. Thessalonicher 4, 3. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Gott weiß ganz genau, wohin er mit dir und mir möchte. Und in 1. Thessalonicher 4 lesen wir auch weiter in Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen. Gott hat unsere Zunge nicht dazu berufen, dass wir Feuerfunken sprühen, dass wir Menschen vernichten, dass wir Gift versprühen. Nein, Gott hat uns berufen zur Heiligung. Das heißt, du musst vor deinem extrem beweglichen Muskel in deinem Mund nicht einknicken, sondern übergib Gott die Herrschaft in deinem Herzen und über deine Zunge. Ja, wir müssen uns eingestehen, dass unsere Zunge echt Kraft hat, echt Power hat und manchmal sind wir selber überrascht, was da rauskommt. Unsere Zunge ist kraftvoll und oftmals auch widersprüchlich. Was meint ihr, wie viele Worte spricht ein Mensch ungefähr pro Tag? 60. Ja. 16. 16.000 Worte. Das Interessante ist, Frauen sprechen nur unwesentlich mehr Worte als Männer. Also Männer sind irgendwo bei 15.700 und Frauen bei 16.300. Ja, also Männer meint nicht, dass ihr immer sehr wenig redet. 16.000 Worte. Du kannst wirklich wahnsinnig viel zerstören. Du hast sehr viele Möglichkeiten in deinem Tag, etwas zu zerstören, zu verbrennen, zu vergiften oder zu vernichten mit deiner Zunge. Die Möglichkeit, Schlechtes zu reden, ist unbegrenzt. Das haben wir gelesen in Vers 1. Eine Welt der Ungerechtigkeit. Also es ist eine ganze Welt von Ungerechtigkeit. Du hast unbegrenzte Möglichkeiten, wirklich deine Zunge als Waffe einzusetzen. Aber wenn du dieses Bürgerrecht hast, wenn du ein Kind Gottes bist, hast du eine Verpflichtung, eine Aufgabe. In Epheser 4, 29 steht, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnaden bringe denen, die es hören. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist. Es ist ein klarer Auftrag an uns, eine klare Aufforderung, wie wir unsere Zunge nutzen sollen. Es soll heute nicht um die Worte deines Ehemannes gehen. Vielleicht sitzt du da und denkst, ja, mein Mann, der hat schon ein kräftiges Organ. Ja, der nutzt seine Zunge manchmal sehr flink und sagt Worte, die einem wehtun. Vielleicht sitzt du da und denkst, ja, meine Frau ist schon sehr geschwätzig. Die redet schon viel. Vielleicht denkst du gerade an deinen Nachbarn oder vielleicht auch viel mehr an deinen Vorgesetzten. Aber heute soll es nicht um diese Person gehen. Heute soll es um dich und um deine Zunge gehen. Um mich und um meine Zunge. Und wir haben ganz zu Beginn die Worte gehört, schuldig, aus dem Gerichtssaal. Oder ja, ich will. Oder vergib mir. Worte können Auswirkungen haben für eine bestimmte Zeit, Auswirkungen für das ganze Leben und Auswirkungen für die Ewigkeit. Und ich möchte heute zuallererst mich, aber auch dich dazu aufrufen, dass wir in das Gebet des König Davids mit einstimmen. Und dass wir einfach zusammen beten, Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Es ist ein Gebet, was David gesprochen hat. Und wenn David als König, als weiser Mann dieses Gebet braucht, wie viel mehr brauchen wir es? Das ist etwas, was ich euch einfach wünsche, dass ihr das mitnimmt, was ich mir persönlich wünsche, dass mir einfach bewusst wird, dass die Quelle der Verunreinigung ist mein Herz. Meine Zunge ist kraftvoll, meine Zunge ist widersprüchlich, aber ich muss nicht kapitulieren. Meine Zunge ist entfesselt und gefühlt manchmal unzähmbar. Aber wenn ich Gott die Zügel in meinem Leben übergebe und die Zügel für meine Zunge übergebe, kann er meine Zunge im Zaum halten. Und nimm dieses Gebet mit aus Psalm 141 her, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Lass uns das wirklich einfach ins Gebet nehmen, damit uns Gott dafür Kraft schenkt. Amen. Lass uns aufstehen und beten.